Vielen Dank für dieses wunderbare, passende Lied für den heutigen Morgen. Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst, zur Botschaft. Und bevor ich einsteige, möchte ich auch noch ein Gebet sprechen. Treuer Gott und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für das Vorrecht, dass du uns dein Wort gegeben hast als ein Licht auf dem Pfad, auch für unsere Zeit. Und dass du uns alle zusammen segnest, wo wir auch sind, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz und dass du auch mir Gnade gibst, zu reden, alles zur Ehre deines wunderbaren Namens. Und wir beten in Jesu Namen. Amen. Was geschieht, wenn der König kommt? Nun, wenn der König kommt, was braucht ein König zuerst einmal, wenn er kommt? Er braucht ein Land, oder? Was waren das für geringe Anfänge 1948? Aus der Asche des Holocaust entsteht der Staat Israel, ein Land mit nur ungefähr 800.000 Einwohnern damals, bestehend aus Ansässigen und vor allem vielen Flüchtlingen und Immigranten. Es war, wie dieses Bild von dem See Genezareth uns darlegt, ein karges Land ohne natürlichen Ressourcen. Abgesehen vom See Genezareth gab es nur wenig Wasser und mehr als die Hälfte des Landes bestand aus Wüste. Weltpolitisch gesehen, alles in allem ein geringer Anfang. Auch geistlich. Es gibt da Untersuchungen, die zeigen, es waren wohl nur ganz wenige, die an den Herrn Jesus Christus glaubten. Man geht von einer Zahl kleiner als 10 aus. Aber es war der Neuanfang Gottes mit seinem alten Bundesvolk, so wie der Prophet Jesaja das mit Erstaunen vorausgesagt hat in Jesaja 66, Vers 8. Wer hat Jesu etwas gehört? Wer hat etwas derartiges gesehen? Wurde je ein Land an einem Tag zur Welt gebracht? Ist je ein Volk auf einmal geboren worden? Denn Zion hat wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren? Ja, wehen oder schon das Kind da? Das ist genau das Geheimnis der Staatsgründung Israels. Heute, über 70 Jahre später, sieht diese Region, die gleiche Region, so aus. Gewaltig, was in nur 70 Jahren da in diesem Land passiert ist. Hier, Israel ist heute ein hochentwickelter Industriestaat mit über 8 Millionen Einwohnern. Hier Tel Aviv im Bild und besitzt die schlagkräftigste Armee im ganzen Nahen Osten. Von bahnbrechenden Erfindungen im Gesundheitsbereich bis hin zur Technik, Landwirtschaft, Umwelt und den Geisteswissenschaften verändern und bereichern die Innovation dieses Landes das Leben überall auf der Erde. Denken wir nur an die Cherry-Tomate, den USB-Stick, den Epilierer oder Sodastream. Alles Erfindungen aus Israel. Israel spielt heute eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen, denen unser Planet gegenübersteht. Das ist nicht schlecht für ein Land, das ein Drittel kleiner ist als die Schweiz. Und parallel dazu sehen wir auch eine wunderbare geistliche Entwicklung. Immer mehr Juden bekehren sich zu Jesus. All dies ist nun eine Teilerfüllung einer Prophezeiung aus dem Propheten Zephania. Zephania Kapitel 3, Vers 20 berichtet von einer Zeit, wo Israel weltweit zu Ruhm und Ehren kommt. Da heißt es, zu jener Zeit will ich euch herbeibringen, zu der Zeit, da ich euch sammeln werde, denn ich will euch zu Ruhm und Ehren bringen unter allen Völkern der Erde, wenn ich euer Geschick vor euren Augen wenden werde, spricht der Herr. Der Ausdruck zu jener Zeit steht in der Bibel als Synonym für das Ende der Zeit oder die letzten Tage. Und damit ist die Zeit gemeint, wenn der Messias kommt und sein Reich auf Erden aufrichten. Liebe Freunde, liebe Geschwister, letztendlich geht es mit Israel immer um den größten Sohn Israels, um Jesus Christus. Das ist das großartige Ende, wenn er wiederkommt. Dabei dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass er in erster Linie für Israel kommt. Und unser Psalm 97, den Markus Bechtold in der Einleitung vorgelesen hat, er berichtet über dieses großartige Ende. Und diese Psalmen, sie sind das Liederbuch Israels. Psalm 97 befindet sich nun in einer Reihe von 8 sogenannten Reichspsalmen oder Jahwe-Königspsalmen. Der erste ist 93 und der letzte ist der Psalm 100. Das lässt sich da gut mal an einem Aufwisch mal durchlesen, vielleicht heute Nachmittag, und dann bekommt man ein volles Panorama der kommenden Dinge. In der Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Alten Testaments, werden diese Psalmen übrigens alle, bis auf den Psalm 100, dem König David zugeschrieben. In den deutschen Bibeln fehlt dieser Hinweis, aber es gibt eigentlich keinen Grund, diesen Angaben der jüdischen Übersetzer, die ab 280 vor Christus in Alexandria ihre fundamentale Arbeit begannen, anzuzweifeln. Psalm 93 bis 100 beschreiben die Aufrichtung des tausendjährigen Königreichs von Jesus Christus auf Erden. Und sie besingen, wie das zum Beispiel Arno Geberlein in seinem Kommentar zur Bibel sagt, zum größten Teil seine Herrschaft als Richter und die Segnungen des kommenden Zeitalters. Jemand hat einmal gesagt, im Anfang war das Königreich der Himmel auch auf dieser Erde historische Wirklichkeit. Die Theokratie im Paradies war vollkommen. Der Thron Gottes war im Himmel und auf Erden. Aber durch den Angriff Satans auf diesen Teil des Königreichs der Himmel wurden die Menschen zu Alliierten des Feindes. Gottes Wille geschah nicht mehr auf Erden wie im Himmel. Diese Erde, sie wurde zur abgefallenen Provinz des Königreichs der Himmel, zu dem vom Feinde besetzten Gebiet. Aber Gott, der Herr, hat keinen Augenblick auf die Herrschaft über diese Erde verzichtet. Er hielt alle Fäden in seiner Hand. Auch über Regierung und Feinde. Sein Ziel aber ist seit dem Sündenfall die Wiederaufrichtung des Königreichs der Himmel auf dieser Erde. Psalm 97 zeigt uns, was geschieht, wenn der König kommt. Dieser Psalm, er beschreibt die Macht und Gerechtigkeit des Herrn. Es ist ein dramatisches Bild seiner Herrlichkeit mit einem überwältigenden Sieg über seine Feinde. Und dieses Lied offenbart einen gewaltigen Reichtum alttestamentlicher Offenbarung über den König. Es ist ein hochprophetisches Lied mit wunderbaren Ermutigungen für die Endzeit, wie wir auch noch sehen werden. Und damit kommen wir zur ersten von 4 Strophen dieses Liedes. Jede Strophe besteht aus 3 Versen und beantwortet eine ganz spezifische Frage bezüglich des Kommens des Königs. Nun ist mit dem Kommen des Königs aber nicht die Entrückung gemeint, denn bei der Entrückung begegnet der Herr den Seinen in der Luft, 1. Thessalonicher 4. In diesem Psalm 97 kommt der Herr aber auf die Erde. Bei der Entrückung gibt es kein Gericht, aber sein Kommen auf diese Erde besteht nur aus Gericht. Und auch wenn es uns schwerfällt, das so darzustellen, dieses Bild gibt uns einen viel realistischeren Eindruck der Ereignisse beim zweiten Kommen des Herrn. Und so fragen wir uns als erstes, was geschieht mit den Feinden, wenn der König kommt, insbesondere mit den Feinden Israels? Nun, diese Strophe beginnt zuerst einmal mit den wunderbaren Worten: Der Herr regiert als König. Oder wie es andere Übersetzungen sagen: Der Herr ist König. Das ist ja das große Thema der Königspsalmen und wird in 95,3, 96,10, Psalm 98,6 und 99, Vers 1 wiederholt. Nun, wer ist dieser König? Unser Psalm sagt, es ist der Herr. Dieser Name wird in jeder der Strophen erwähnt und wann immer Herr in unseren Bibeln mit Großbuchstaben geschrieben wird, so wie hier das zweite Wort des ersten Verses, dann steht im Hebräischen der Ausdruck Jahwe. Jahwe. Zum einen wird mit diesem Namen seine unausforschliche, unveränderliche, ewige Selbstexistenz, so wie er sich dem Mose in 2. Mose 3,14 vorstellt, ich bin, der ich bin, also der ich war, der ich bin und immer sein werde. Und zum anderen wird mit diesem besonderen Namen auch seine Treue als Bundesgott Israels betont. Der Herr wird hier in unserem Psalm als König mit unbegrenzter Macht dargestellt, der bei seinem machtvollen Eintritt in den Kosmos alle seine Feinde tötet. Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones, Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Eine Parallele zu diesem Ereignis finden wir im letzten Buch der Bibel, Offenbarung, Kapitel 17, Vers 14. Dort heißt es, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Derselbe Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, er beschreibt in seinem Evangelium in Kapitel 1, Vers 29, wer das Lamm ist. Kapitel 1, 29, da heißt es, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Erkennen wir also, wer dieser König ist, der kommt und über welche Zeit der Psalmist hier spricht? Psalm 97 spricht über Jesus Christus und der Endzeit. Nun, wenn Jesus ein König ist, dann muss das ja irgendwo ersichtlich sein, oder? Schlagt mal auf, Johannes Kapitel 12, Vers 13 bis 15. Im Johannesevangelium sehen wir, wie kaum an einem Ort die königlichen Attribute von Jesus. In Johannes 12, 13 bis 15 sehen wir den öffentlichen Einzug des Königs. Das ist eine der wenigen Begebenheiten, die in allen vier Evangelien berichtet wird. Da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dann sehen wir in Johannes 18, Vers 37, die öffentliche Einsetzung des Königs durch die damaligen römischen Herrscher in Jerusalem. Da sprach Pilatus zu ihm, so bist du also ein König? Im selben Vers sehen wir die öffentliche Bestätigung vom König selber, Johannes 18, 37. Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König. In Johannes 18, 39 sehen wir so etwas wie die öffentliche Präsentation des Königs. Was fragt er die Menge? Wollt ihr nun, dass ich euch wen freilasse? Den König der Juden? Dann in Johannes 19, 3 sehen wir die öffentliche Begrüßung des Königs. Was sagen ihn die Soldaten? Sei gegrüßt, du König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. In Johannes 19, 5 sehen wir die Krönung und Bekleidung des Königs. Ich meine, wenn er König ist, dann muss er eine Kleidung haben, eine Krone haben, oder? Steht hier geschrieben, nun kam Jesus heraus und trug die Dornenkrone und den Purpurmantel. In Johannes 19, 15 sehen wir den Widerstand der religiösen Führer gegen den König. Die obersten Priester antworteten, wir haben keinen König als nur den Kaiser. Und schließlich sehen wir in Johannes 19, Vers 19 die juristische Einsetzung des Königs. Pilatus aber schrieb eine Überschrift und heftete sie an das Kreuz, und es stand geschrieben, Jesus der Nazarener, der König der Juden. Liebe Freunde, erlaubt mir die persönliche Frage, wer ist Jesus für dich? Nach seinem schrecklichen, völlig unverdienten Kreuzestod an deiner und meiner Stelle erstand er mit majestätischer Macht und Kraft aus dem Grab. Und nur wenige Tage später hören wir dann den Herrn in Matthäus 28, 18 sagen, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Ja, und wenn hier steht, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden, dann ist das auch so gemein. Unumschränkte Machtfülle gehört ihm. Und die konsequente Frage seiner Jünger auf dieses Zeugnis, das lesen wir dann in Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7. Ich meine, die Jünger, die haben ja zwischendurch schon interessante Fragen dem Herrn gestellt, oder? Aber hier haben sie richtig gedacht. Nämlich, wenn er solch ein majestätischer, auferstandener Herr ist, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel was wieder her? Die Königsherrschaft? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Diese Zeit lässt auf sich warten. In der Lehrbriefen des Neuen Testaments wird die Königsherrschaft Jesu nirgends mehr erwähnt. Der Herr ist heute das Haupt und wir die Glieder des einen Leibes, die Gemeinde. Er ist unser Herr, wir seine Diener. Er ist nicht unser König, er ist der Herr. Er nennt uns sogar Freunde, wenn wir tun, was er uns gebietet. Ganz eine andere Beziehung. Erst in der Offenbarung wird die Königsherrschaft wieder zum großen Thema. Und damit sind wir wieder zurück bei unserem Psalm, der Herr regiert als König. Diese Feststellung, sie entlockt dem Psalmisten einen spontanen Aufruf zur Freude, wenn der König kommt. Es frohlocken die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Andere Übersetzungen verwenden hier ein anderes deutsches Wort, sie nennen Inseln. Die Inseln sollen sich freuen. Damit ist gemeint, die von Israel aus gesehen, die weit oder weitest entferntesten. Nicht nur Israel, alle, die ganze Welt soll sich freuen. Vers 2 geht es dann weiter. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Wolken und Dunkel verhüllen seine Majestät, und Wolken und Dunkel sind in der Bibel häufig ein Bild für furchtbares Gericht. Zephania 1, 14 bis 18 beschreibt das zum Beispiel. Gleichzeitig ist dies ein Hinweis auf die absolute Unfähigkeit des Menschen, den Herrn aus eigener Kraft und mit eigenen Anstrengungen zu finden. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones, nicht Willkür oder Parteilichkeit. Und dann sind es schreckliche Begleitumstände, die vorangehen. Ich muss euch da mal eine besondere Begebenheit erzählen. Im vergangenen Oktober durften meine Frau und ich unsere Beth Shalom Herbstreise begleiten und wir hatten da als Besonderes eben einige Tage in Jordanien. Und unter anderem war ein Besuch auf dem Berg Nebo geplant. Ja, und als wir da hinkamen, so eine kleine beschauliche Anlage mit einer Kirche, da war auf dem Parkplatz schon große Hektik, stand eine ganze Kolonne mit dunklen großen SUVs, überall Militär und Polizei. Und als wir da mit unserem Bus ankamen, die waren ganz nervös, ja, parkieren Sie mal hier und so. Wir sind dann ausgestiegen und dann schön in die Anlage rein und haben dann an einer Ecke Erklärungen über die ganze Geschichte von Mose, wie er das Volk geführt hat und wie er hier gestorben ist, wie er noch einmal das Land sehen durfte. Von dort aus hat man so einen herrlichen Blick durch, über das Jordantal nach Jericho und nach Israel hinein. Mal von der anderen Seite ist was ganz Besonderes. Ja, und als wir da Erklärungen hatten, dann sahen wir, wie da drei große amerikanische Militärhelikopter gelandet sind, wie die Limousinen sich in Bewegung gesetzt haben, wieder zurückkamen und mit einer großen Menschenmenge da beim Eingang waren und dann langsam auf uns zukamen. Und auf einmal stand der ehemalige amerikanische Präsident George W. Bush vor unserer Gruppe. Er hat uns begrüßt, hat den Leuten von der Gruppe eine Hand gegeben. Mich hat er persönlich gefragt, how are you? Ich fand das noch nett. Ja, aber was will ich damit betonen? Als der Mann kam, kamen zuerst die richtig gefährlichen Jungs. Das sind, ich nenne sie immer, das sind diejenigen mit den kurzen Hälsen, weil sie so große Muskelpakete haben. Seine Bodyguards, schwer bewaffnet, mit Rucksäcken, mit allerlei Möglichen drin. Und ja, seht ihr, der Punkt, den ich betonen möchte, er hatte eine Leibgarde, die vorangeht. Und wenn der König aller Könige kommt, geht ihm auch etwas voran. Aber nicht Leibwächter wie bei einem irdischen König, sondern Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Wenn wir nun die Offenbarung durchlesen, finden wir nun aber kein so ein isoliertes Ereignis, das auf diese Beschreibung passt, sondern viele verschiedene. Beim sechsten Siegel in Offenbarung 6, Vers 7 bis 8 sehen wir, dass ein Viertel der Menschheit getötet wird. Bei der ersten Gerichtsposaune in Offenbarung 8, Vers 7, da entstand Hagel und Feuer mit Blut vermischt. Bei der zweiten Gerichtsposaune in Offenbarung 8, 8 wurde etwas, so sagt der Bibeltext, wie ein großer mit Feuer brennender Berg ins Meer geworfen. Ein Drittel des Meeres wird zu Blut, ein Drittel der Tiere und Schiffe zerstört. Liebe Freunde, das ist ein apokalyptischer Tsunami. Denjenigen im Dezember 2004 mit über 200.000 Toten war ja schon schrecklich, aber das ist ein Klacks mit dem, was kommen wird. Bei der dritten Gerichtsposaune in Offenbarung 8, Vers 10 fiel ein großer Stern vom Himmel, brennend wie eine Fackel. Beim Eintritt in die Atmosphäre bricht er auseinander und verseucht ein Drittel aller Flüsse und Wasserquellen. Sie werden bitter zu Wermut. Bei der sechsten Gerichtsposaune in Offenbarung 9, 17 bis 18 kommen Pferde mit Reitern. Sie hatten feurige und violette und schwefelgelbe Panzer und die Köpfe der Pferde waren wie Löwenköpfe und aus ihren Mäulern gingen Feuer und Rauch und Schwefel hervor. Durch diese drei wurde der dritte Teil der Menschen getötet von dem Feuer und von dem Rauch und von dem Schwefel, das aus ihren Mäulern hervorkamen. Wir haben gesehen, beim sechsten Siegel in Offenbarung 6, 7 bis 8 wurde ein Viertel der Menschheit getötet. Dann sind wir noch bei 75%. Theoretisch, weil wegen Seuchen und Hungersnöten und Katastrophen sind natürlich auch schon viele Millionen getötet worden. Und von diesen 75% werden hier noch einmal ein Drittel getötet. Dann sind wir bei 50% der Weltbevölkerung. Liebe Freunde, es ist so wichtig, dass wir uns keinen Illusionen über den schrecklichen Gerichtscharakter der kommenden Zeit machen. Es bedeutet über 3 Milliarden Tote. 3000 Millionen Menschen sind tot. Später dann in Offenbarung 11,5 tauchen die zwei Zeugen auf. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Offenbarung 18,8 wird die große Stadt Babylon mit Feuer verbrannt. Und erst in Offenbarung 19, Vers 11 bis 13 beschreibt der Apostel Johannes die Wiederkunft Jesu, die eigentliche. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß hieß der Treue und der Wahrhaftige und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Aus all diesen Begebenheiten, die ich jetzt nur kurz zusammengefasst habe, wissen wir genau, von welcher Zeit der Psalmist hier spricht. Es ist nicht nur das herausragende Ereignis, wenn Jesus Christus in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt. Der Psalmist hier gibt uns eine Zusammenfassung des ganzen Tages des Herrn. Dieser 7-jährigen Trübsalszeit. Und weil die Psalmen, wie gesagt, das Liederbuch Israels sind, wissen wir, dass sich diese Zeit ganz besonders auch auf Israel bezieht. Es fällt einem schwer, als Freund Israels das auszudrücken, aber wir müssen beim Zeugnis der Schrift bleiben. Jeremia beschreibt diese Zeit in Jeremia Kapitel 30, Vers 7 wie folgt. Jeremia 30, 7. Wehe, denn groß ist dieser Tag. Ja, mit dieser neutestamentlichen Optik verstehen wir diese Worte. Groß ist dieser Tag. Keiner ist ihm gleich. Und es ist eine Zeit der Drangsal für Jakob. Aber er wird aus ihr errettet werden. Jakob ist ein Synonym für Israel. Und während dieser schrecklichen 7-jährigen Gerichtszeit werden alle Feinde getötet, die sich gegen Israel und gegen den Herrn aufgemacht haben. Und wenn wir jetzt denken, ja, das ist Altes Testament. Nein, nein, im Neuen Testament betont Petrus in seinem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, 7, genau die gleiche Wahrheit. 2. Petrus 3, 7, die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort, ja, was heißt durch dasselbe Wort? Eben durch das, was auch schon die Propheten gesagt haben. Durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Nun fragt sich vielleicht der eine oder die andere, warum ist denn dieses Gericht so grausam, so total alles durchdringend und unbarmherzig? Jesus ist doch so voller Liebe. Und wenn wir das Evangelium lesen, und von Gott heißt es doch, dass er gnädig und barmherzig, geduldig und von großer Güte ist. Seht ihr, dieses Gericht ist deshalb so schrecklich, weil keine Generation vor der unseren, ich sag's mal so, eine so allgemeine Gnade erfahren hat wie die heutige. Was meine ich damit? Jakobus 1,17 sagt, dass jede gute Gabe vom Vater der Lichter kommt. Alles, was wir Gutes empfangen oder haben, kommt von ihm. Denken wir einmal an unseren außergewöhnlichen Lebensstandard hier in der westlichen Welt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause ist, aber wir zu Hause, wir haben so verchromte Armaturen an der Wand und je nachdem, wenn man da mit dem Mischer nach links, nach rechts geht, kommt heißes Wasser raus. Oder wenn man da ganz nach rechts geht, dann kommt kühles Wasser raus, Quellwasser schon fast. Ja, wann haben wir dem Herrn dafür gedankt? Undenkbar, noch vor wenigen hundert Jahren. Oder unsere medizinische Versorgung, wenn heute einer so richtig harte Schulterschmerzen hat, was macht er? Er nimmt sich so ein weißes, so etwas so in dieser Größe, er schluckt das mit ein bisschen Wasser und Wundermagie, nach einer Dreiviertelstunde sind die Schmerzen weg. Wir haben uns daran gewöhnt. Oder denken wir an unsere Autos? Selbst der kleinste VW Polo ist eine Luxuskarosse im Vergleich mit der Kutsche der französischen Könige mit Staub und Louis XIV. Werde bleich werden, wenn du ihn in deinem Polo überholst, lässt sich mit dem Arm draußen und sagt, hier ist gekühlt und die Philharmonie spielt. Und seht ihr, da gibt es noch einen anderen Aspekt. Keine Generation vor der unsrigen hatte eine solche Menge an erdrückenden Beweisen in Physik, Geologie, Astronomie, Biologie und Archäologie für die Existenz Gottes und die absolute Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber keine Generation wie die heutige wendet sich so bewusst vom lebendigen Gott ab wie die heutige. Keine. Selbst christliche Kreise. Am vergangenen November hat ja der Schweizerische Reformierte Kirchenbund ein Ja zur Ehe für alle beschlossen. Habt ihr ja mitbekommen? Eine Pfarrerin hat dann getwittert, Halleluja! Liebe Freunde, in meinen Augen ist das lästerlich. Halleluja heißt preis den Herrn. Wie kann man den Herrn preisen für etwas, was er auf den ersten Seiten der Bibel ein für allemal definiert hat? Er hat die Ehe erfunden. Und da heißt es, deshalb wird ein Mann sein Vater und Mutter verlassen und wird seiner Frau anhangen. Und die beiden werden ein Fleisch sein. Ein Mann, eine Frau, eine Ehe. Wir wollen nicht, dass dieser Herr über uns ist, so wie es da auch in dem Gleichnis in Lukas 19, 14 heißt. Das ist die Tendenz in unserer Welt. Wir wollen nicht, dass da einer ist, der uns sagt, was recht und falsch ist, was wir zu tun haben. Und seht ihr, wenn Jesus Christus wiederkommt, wird er einmal alle Gottlosigkeit richten. Und deshalb, Vers 3, Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Nach der Frage, was mit den Feinden geschieht, nimmt sich der Psalmist einer zweiten Frage an. Was geschieht auf Erden, wenn der König kommt? Vielleicht denkt ihr, also Freddy, mit dem Bild übertreibst du es jetzt. Aber ihr werdet sehen, dass es eine präzise Darstellung dessen ist, was hier unser Psalm sagt. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Liebe Geschwister, Jesus ist kein Gewitter oder Vulkangott, sondern wie wir es vorher betrachtet haben, der absolut unumschränkte Herrscher des Kosmos. Und sein Gericht zeigt die alles durchdringende Natur seines göttlichen Gerichts. Da heißt es in Vers 4, seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Das ist eine nie dagewesene Helligkeit und Intensität, wird die Welt in riesige Angst versetzen. Ich weiß nicht, ob ich schon mal in der Mitte eines Gewitters war, also wo es geblitzt und gleichzeitig gerade geknallt hat. Ja, da wird einem Angst und Bange. Aber ich muss euch sagen, wenn es hier in Dübendorf blitzt und donnert, in Bern bekommen die nichts mit und in Genf schon gar nicht. Aber hier, liebe Freunde, heißt es, Seine Blitze erleuchten den ganzen Erdkreis. Was wird denn das für ein Ereignis sein? Und deshalb ist auch dieses Bild zutreffend. Der Psalmist beschreibt das zurückhaltend. Die Erde sieht es und erschrickt. Aber Leute, das ist krass, was da abgehen wird. Und Jesus, interessant, Jesus beschreibt seine Wiederkunft in Matthäus 24, 27 bis 30 fast mit gleichen Worten. Was sagt er da? Denn wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis zum Westen scheint. Also nur schon in der Schweiz, wenn im Osten ein Blitz ist, sieht man im Westen einfach nichts. Also das ist was ganz anderes gemeint, so wie es der Psalmist sagt. Die Blitze erleuchten den Erdkreis. Nun, denn wie der Blitz vom Osten ausfährt bis zum Westen scheint, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Bald aber nach der Drangsal jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond wird seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Ein gewaltiges Ereignis. Die Kenntnis der hebräischen Poesie offenbart uns hier in Vers 5 so ganz nebenbei als Nebensatz etwas Besonderes. Hebräische Poesie basiert ja auf sogenanntem Rhythmus und Parallelismus. Parallelismus bedeutet, dass ein Vers jeweils aus zwei einander oder mehreren parallel gestellten Zeilen besteht. Leider ist das in den meisten Bibelübersetzungen nicht mehr sichtbar. Ich habe das jeweils hier mit dem Querstrich hier betont, wo dann eine neue Zeile noch beginnt. Und der Gedanke ist von der ersten Verszeile, das macht das Besondere, wird dann in der zweiten mit einem sinnverwandten Wort wiederholt, ergänzt oder einem gegensätzlichen Gedanken gegenübergestellt. Und was sehen wir hier in dem Vers 5? Hier sehen wir, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn. Das haben wir vorher gesehen. Hier steht Jahwe. Und hier heißt es dann das Synonym vor dem Herrscher der ganzen Erde. Herrscher wird hier als im Hebräischen als Adonai bezeichnet. Wir sehen hier, also wenn hier der gleiche Ausdruck bezeichnet wird, dann ist Jahwe der Adonai. Und im ganzen Neuen Testament wird der Jesus Christus als Herr bezeichnet. Also Jesus ist Jahwe. Das ist einer von ganz vielen Beweisen, dass Jesus nicht irgendeiner war, ein besonderer Prophet oder nein, Jesus ist Gott. Nun zurück zu unserem Text. Das, was bisher unverwüstlich war, zerschmilzt wie Wachs einer Kerze. Seht euch mal, was der Vers 5 sagt. Hier beschreibt David mit sanfter, ja fast poetischer Sprache die begleitenden irren Naturkatastrophen. Wenn der Herr kommt, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Das Matterhorn, Eigermönch und Jungfrau. Und liebe Freunde, das ist nicht Fantasie. Der Bibeltext spricht genau da. Und deshalb ist dieses Bild eben genau richtig. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Unverwüstliches zerschmilzt. Vermutlich beinhaltet das epische Vulkanausbrüche. Und liebe Freunde, das nenne ich dann mal Klimawandel. Ja. Aber nicht wegen deinem Diesel, der so viel CO2 und anderes ausstößt. Wegen der Gottlosigkeit der Menschen kommt der Klimawandel. Und interessant sind die begleitenden Herolde des Königs. Da heißt es im Vers 6, die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Nun, ihr könnt so lange in den Himmel gucken, wie ihr wollt, ihr hört nichts. Aber hier heißt es, die Himmel verkündigen was. Wer ist denn das? Sind das vielleicht diejenigen, die in Judas 14 bis 15 beschrieben werden? Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen. Das hier beschreibt die Zeit, wenn Jesus in großer Kraft und Herrlichkeit wiederkommt, um die Welt zu richten. Also genau das Ereignis vom Psalm 97. Und wer sind denn diese heiligen Zehntausenden? Liebe Geschwister, sind wir. Sind wir. Die Gemeinde Jesu, die schon vor dieser Zeit entrückt werden und dann am Schluss dieser siebenjährigen Zeit kommen. Der Herr tut nämlich mit uns nicht lifteln. Er holt uns rauf und bringt uns gleich wieder runter. Ja. Er nimmt uns rauf und dann sind wir beim Herrn. Und anschließend begleiten wir ihn bei seiner Wiederkunft. Nun, nachdem wir gesehen haben, was mit den Feinden und mit der Natur geschieht, stellt sich nun als Drittes die Frage, was geschieht denn mit den Heiden und Juden, wenn der König kommt? Was geschieht mit Heiden und Juden, wenn der König kommt? Im Vers 7 heißt es, da schämen müssen sich alle, die den Götzenbildern dienen und sich wegen der nichtigen Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Für Götzenbilder wird hier ein sehr verächtliches hebräisches Wort verwendet. Es bedeutet eigentlich, ihr Nichte. Ihr seid nichts. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von diesem Missionar in Asien schon einmal gehört habt. Der wollte den Einheimischen, seinen Freunden darlegen, wie nichtig ihr Götzendienst ist. Und deshalb machte er sich aus Holz einen Hund. Den stellte er dann neben seine Türe und ließ dann in der Nacht die Türe offen. Und am nächsten Tag kamen die Einheimischen und sagten, Mensch, was machst du? Es ist so gefährlich in dieser Gegend. Du musst doch die Türe zumachen. Und er sagt, nein, nein, der passt auf. Ja, aber das ist, der kann doch nicht helfen und beschützen. Das ist doch nur Holz. Sagte, seht ihr, genau das sind eure Götzen auch. Nun, wer macht denn so etwas? Einem Götzenbild dienen oder sich sogar, wie es hier heißt, wegen der nichtigen Götzen rühmen. Leute, das ist doch im 21. Jahrhundert nur peinlich, oder? Wir schmunzeln vielleicht über die heutigen Fußballgötter oder die Halbgötter in Weiß, aber richtiger Götzendienst? Seht ihr, wenn die Bibel vom Götzendienst in der Endzeit spricht, dann meint sie es auch so. In einem Bericht des Hamburger Nachrichtenmagazins Der Spiegel stand vor einigen Jahren Folgendes. Briten erheben Druidentum zur Religion. Sie himmeln die Sonne an und beschwören Geister, die aus Flüssen aufsteigen. Druiden glauben an Naturgötter. In Großbritannien dürfen sie ihr Heidentum jetzt offiziell als Religion leben, mit allen Steuervorteilen. Druiden ähneln nicht selten Miraculix, dem Weißbärtigen aus den Asterix-Geschichten. Ja, das schreibt der Spiegel. Der Zaubertränke anrührt. Auch die wirklichen Vertreter des Naturglaubens tragen häufig Bärte und Kutte. Viele Druiden treffen sich regelmäßig in Südengland am Steinkreis von Stonehenge. Sie beten die Sonne an, verehren die Kräfte der Natur wie Blitz und Donner. Bei Druidenzeremonien kommen Rituale wie Tänze und Gesänge zum Einsatz. Manche Druiden beschwören Geister, die aus Bergen und Flüssen aufsteigen. In Großbritannien gibt es etwa 10.000 praktizierende Druiden, Tendenz steigend. Ja, Blitz und Donner werden kommen, wie wir es hier gesehen haben, aber anders, als sie sich das gedacht haben. Jemand hat einmal gesagt, seit die Menschen nicht mehr an Gott glauben, glauben sie nicht an nichts, sondern sie glauben allen möglichen Unsinn. Und da gibt es noch eine subtilere Form des Götzendienstes, die auch uns Christen betrifft. Paulus schreibt an Christen in Kolosse 3, 5 bis 7, an diese Gemeinde in Kolosse, tötet, Kolosse 3, Abvers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wörtlich bedeutet Habsucht unersättliche Gier. Es ist das ungezügelte Verlangen, mehr von dem zu haben, als man schon hat, oder das zu haben, was man eben noch nicht hat. Da gehören alle Lebensbereiche hinein, hier im Text insbesondere die Sexualität. Und das beschreibt unsere Zeit. Jemand hat einmal auf die Frage, was Götzendienst denn sei, wie folgt geantwortet. Manch ein Christ denkt bei Götzen an eine Statue aus Holzstein oder Metall, vor der sich die Heiden niederwerfen. Doch das Konzept des Götzendienstes ist viel weitreichender und auch viel persönlicher als das. Ein Götze ist alles neben oder über Gott, von dem wir Freude, Erfüllung oder Sicherheit erwarten. Biblisch gesprochen ist also ein Götze alles neben Gott, auf das wir unser Vertrauen setzen, das uns motiviert, das uns beherrscht, auf dem wir vertrauen, das wir fürchten oder dem wir dienen. Kurz gefasst ist ein Götze alles, was wir mehr als Gott lieben oder anstreben. Und auf diese Weise können wir auch verstehen, wie ansonsten aus legitimen Wünschen sündige Götzen sogar entstehen können. Und deshalb sagt der Apostel Johannes zu Kindern Gottes in in 1. Johannes 5, Vers 21, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Und in der Offenbarung sehen wir schließlich dann ein weltweites Aufflammen des Götzendienstes. Offenbarung, Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, könnte man meinen, jetzt haben sie es gesehen, wer der lebendige Gott ist, jetzt tun sie Buße und kehren um. Sie taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Aber weil Jesus allein aller Anbetung würdig ist, schreibt der Psalmist hier in unserem Text, vor ihm werfen sich alle Götter nieder. Nun, welche Götter sind gemeint? Ich meine, das sind nicht diese imaginären, nur in den Köpfen der Menschen existierenden Vorstellungen. Vom Hebräischen her sind Engel gemeint. Und genau diese ehrfurchtsvolle Anbetung der Engel bei der Wiederkunft Jesu wird in Hebräer 1, Vers 6 beschrieben. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er, und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Seht ihr, wie das Wort Gottes genau aufgeht? Perfekt. Oh, das ist herrlich am Wort Gottes, dass wir nichts verbiegen müssen, sondern wenn schwierige Stellen da sind, müssen wir uns mal die Zeit nehmen, zuerst einmal die Geduld, Schwieriges einfach mal schwierig sein lassen und nicht gleich sofort eine subito Lösung anzustreben und dann mal zu forschen, zu prüfen, zu vergleichen und auf einmal sehen wir ein wunderbares ganzes Bild, in dem alles aufgeht. Liebe Geschwister, liebe Freunde, Anbetung soll auch unser, soll dein und mein Lebensstil sein. Wenn die Engel ihn anbeten, wie viel mehr seine Blüter kaufen, für die der Herr so einen großen Preis bezahlt hat. Und dann wechselt der Fokus in unserem Psalm konkret zu den Juden. Auch sie werden anbeten. Und interessant, es ist hier keine Schadenfreude über Vernichtung ihrer Feinde, sondern nur unbändige Freude über den machtvollen Sieg Jesu. Im Vers 8 heißt es da, Zion hört es und ist froh. Und die Töchter Judas frohlocken um deiner gerechter Willen, o Herr. Zion ist eine poetische Beschreibung für welche Stadt? Genau, für Jerusalem. Und offenbar verwenden die Schreiber des Alten Testaments Zion für Jerusalem immer dann, wenn sie der Stadt eine besondere geistliche oder religiöse Bedeutung zuschreiben. Also wir sehen, wie hier David nicht irgendetwas schreibt, sondern unter der Leitung des Heiligen Geistes die absolut präzise Wortwahl trifft. Und ein erstaunlicher Aspekt ist hier, dass es heißt, dieses Frohlocken um deine Gerichte willen. Wir verbinden heute Gericht schnell mit Anklage, Verurteilung und Strafe. Ja, seien wir doch mal ehrlich, wer frohlockt denn schon, wenn er nächste Woche einen eingeschriebenen Brief vom Bezirksgericht Zürich bekommt? Oh, ja. Aber biblisches Gericht hat eben auch mit Handlung und Entscheidung zu tun. Hier wird das Gute belohnt, der Geringe und Weise, der Elende und Arme erfährt hier endlich Gerechtigkeit. Mit Jesu Herrschaft auf dieser Erde wird erstmals in der Geschichte der Menschheit absolut fair und unparteiisch Recht gesprochen. Sein Regierungsantritt vernichtet die Gottlosigkeit und fördert die Gottesfurcht. Und so stimmen wir mit Vers 9 ein in den Jubelgesang. Denn du, Herr, bist der Höchste über die ganze Erde. Du bist hoch erhaben über alle Götter. Eben, über alle Engel. Man getraut sich das heute bald nicht mehr auszusprechen, aber ungefähr 1600 Jahre, bevor durch Mohammed die Religion des Islam entsteht und seither an manchen Orten das Allahu Akbar ertönt, bezeugt David, wer wirklich der Größte ist. Der Höchste über die ganze Erde. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Ja, schließlich ist da noch eine Frage. Was geschieht mit den Gerechten, wenn der König kommt? Die den Herrn liebt, hasst das Böse. Er bewahrt die Seele seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand der Gottlosen. Das hat so gut gepasst, was Markus in der Einleitung vorgelesen hat. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er bewahrt die Seele seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand des Gottlosen. Das ist hier ein Aufruf aufgrund der gewaltigen Macht und Herrlichkeit seines Kommens, heute, jetzt schon, ein heiliges Leben zu führen. Ein Leben, wie es die Bibel lehrt und nicht der Zeitgeist diktiert. Aufrichtige Jesus-Nachfolge bringt den aufrichtigen Wunsch, das zu lieben, was Gott liebt. Aber auch zu hassen, was Gott hasst. Und deshalb bekommen wir, die wir heute in der Endzeit leben, eine starke Ermutigung für unsere Zeit. Er bewahrt die Seelen seiner Getreuen und rettet sie aus der Hand des Gottlosen. Du brauchst keine Angst zu haben, Gott ist mit dir. Er hat es verheißen, wie diese wunderbare Stelle aus Johannes 16 zeigt und viele andere mehr. Er ist mit dir. Er kennt dich, er weiß um dich noch besser als du dich selber. Jedes Haar auf unserem Haupt ist gezählt. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Herrlich. Und seht ihr, genau das wird Jesus auch mit den Getreuen, mit dem gläubigen Überrest in der Trübsalzeit tun. Diejenigen, die dann zum Glauben kommen, die wird er wunderbar durchführen. Und darüber hinaus verheißt der Herr hier noch etwas ganz Besonderes für die Endzeit. Vers 11, Licht wird dem Gerechten gesät und Freude den von Herzen Aufrichtigen. Also dass Licht gesät wird, ist eine sehr bemerkenswerte Ausdrucksweise. Ich weiß nicht, wir haben hier auch Landwirte unter uns, wir haben Gärtner und Hobbygärtner dabei. Aber hat jemand von euch schon mal Licht gesät? Ja, steht hier im Text. Steht hier im Text. Was erwarten wir denn, wenn wir etwas aussäen? Was erwarten wir dann? Dass etwas kommt, oder? Das ist ein bisschen Frucht, ein bisschen viel schön und. Frucht. Und das ist es genau, was hier gemeint ist. Was passiert, wenn in einen dunklen Raum Licht reinkommt? Dann sieht man was. Dann wird etwas erkennbar von der Struktur, von allem, was drin ist. Es wird hell, immer heller. Es bedeutet also, wenn Licht gesät wird, ist das der Gedanke von wachsender Erkenntnis und zunehmender Leitung auf dem Weg. Und das ist es, was wir in dieser Endzeit brauchen. Licht und Erkenntnis, dass wir dranbleiben können. Und dann wird für diese Endzeit noch etwas Zweites gesät. Steht hier im Text, Freude den von Herzen Aufrichtigen. Also zunehmende Freude, wachsende Freude, liebe Freunde, was auch kommen mag. Er hat alles unter Kontrolle. Er kommt wieder. Er hat es verheißen. Und er trägt uns durch. Liebe Freunde, deshalb muss mir niemand sagen, die Endzeitsbotschaft zu verkündigen, das ist so negativ. Nein, das ist Freude. Freude. Und dieses wunderbare Lied Israels, das uns so viel zu sagen hat, es beginnt in Vers 1 mit dem Aufruf zur Freude für die ganze Welt. Und es beginnt jetzt hier, wie wir sehen, im Vers 12. Es endet wieder mit einem Aufruf zur Freude für den Gläubigen Israels, die durch Jesu Tat am Kreuz gerecht gemacht. Da sehen wir etwas von dieser schönen Struktur dieses Psalms. Freut euch an dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Wenn wir die Entwicklungen rund um Israel betrachten und hier in Europa sehen, wie sehr unser biblisches Christsein und das Festhalten an der biblischen Aussage zu Moral und Ethik zunehmend auf Ablehnung stößt, könnte man depressiv werden. Aber in Jesus gilt dieser Vers 12 auch dir und mir. Freut euch in dem Herrn, ihr Gerechten, und preist seinen heiligen Namen. Liebe Freunde, die Verkündigung der Endzeitsbotschaft führt in die Freude. Und diese Wahrheit betont auch Jesus, wenn er sagt in Lukas 21, 28, bezüglich all der endzeitlichen Entwicklungen, wenn aber dies anfängt zu geschehen, Achtung, Endzeit, gefährlich. Nein, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf, freut euch, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Ja, wir müssen zum Schluss kommen. David hat im Psalm 22 nicht nur mit dem Leiden Jesu den geringen Anfang beschrieben, sondern hier im Psalm 27 mit der Wiederkunft Jesu auch das großartige Ende. Alle Menschen werden ihn einmal sehen und überwältigt sein von Jesu Macht und Herrlichkeit. Die einen werden aufgrund ihrer Gottlosigkeit vertilgt, die anderen genießen aufgrund ihrer Gottesfurcht dann unendliche Freuden im tausendjährigen Reich mit Jesus. All das geschieht, wenn der König kommt. Und deshalb beten wir, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass uns dein Wort nicht im Ungewissen über zukünftige Ereignisse lässt, sondern uns klar zeigt, was kommt, und dass du alles unter Kontrolle hast und dass wir uns nicht fürchten möchten, sondern uns mit Freuden dir begegnen dürfen, uns aufmachen dürfen. Hilf uns allen, heute und jetzt schon so zu leben, wie es dir gefällt, ein reines, heiliges Leben zu leben. Danke, dass du uns von all dem immer wieder reinigst, was dich nicht meint, und uns mit Freuden dir entgegenführst. Und sollte heute jemand hier sein oder im Livestream, der noch keine Beziehung hat zu dir, schenke es, dass er oder sie heute Morgen aufgrund deines Wortes die Dringlichkeit der Entscheidung erkennt und ganze Sache macht mit dir. Wirke es aus Gnaden und stärke uns alle auf dem Weg dir nach. Wir danken dir dafür. Amen.